Hi und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten. Es ist Vorweihnachtszeit, es ist Adventszeit und ich hoffe, wir verbringen heute ein bisschen Zeit mit euch in dieser angenehmen Stimmung und hoffentlich seid ihr nicht gestresst und hoffentlich seid ihr nicht schon total fokussiert auf die vielen Termine, die ihr in diesem Monat noch erledigen müsst, bevor es endlich Heiligabend ist. Und wir, das ist natürlich Ostfrieslands schönste Antwort auf den Weltfrieden. Hallo JD.
Moin Olli und herzlich willkommen hier beim Brettwilligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers.
Sag mal, habe ich das vergessen zu sagen?
Das macht nichts, dafür hast du ja mich.
Ach du Leck. Das geh fort.
Ja, nee, das ist schon okay so. Ich bin das ja gewohnt. Das ist okay.
Du, ich würde sagen, wir haben schon alles wieder aufgebraucht, was wir uns so zurechtgelegt haben. Es wird Zeit, dass wir eine dritte Stimme hier in den Podcast bekommen, oder?
Korrekt.
Hi Chris.
Hi, hallo.
Du bist Chris, aber niemand kennt dich bisher. Komm, lass uns das mal ändern. Stell dich doch mal so vor, damit wir wissen, wo wir dich treffen könnten, wenn wir mit dir Brett spielen wollten.
Also Brett spielen wollen, treffen könntet ihr ganz einfach bei mir im Wohnort. Wir haben einen Brettspiel-Stammtisch aufgemacht, der passiert alle 2 Wochen. Selbst organisiert, kleine Gruppe. Und wer aber will, kann gerne kommen. Wir wohnen, also wir haben diesen Stammtisch in Groß-Kotzenburg, im Familienzentrum Fritzi. Und wenn jemand da mitmachen will, ganz gerne einfach auf Instagram, It's a Wonderful Board Game, mich kontaktieren.
Ich habe gerade Groß-Kotzenburg verstanden. Das finde ich ein bisschen lustig. Wo ist denn Groß-Kotzenburg?
Das hat man nie gehört, Olli. Hat man nie gehört.
Sagt über sich selbst, dass es der Nabel der Welt ist, weil es irgendwo nirgendwo ist. Aber eigentlich ist es nicht so nirgendwo wie jetzt bei Olli, weil du wohnst noch ein bisschen kleiner. Also es ist ein kleiner Ort zwischen Hanau oder Aschaffenburg. Wir haben circa 8000 Einwohner und ist im Prinzip so eine früher Bergbaugeschichte gewesen und mittlerweile einfach nur Einzugsgebiet für die Großstädte.
Ich hätte ja nicht gesagt, dass ich mit Aurich die größte Stadt habe, ne? Also das nochmal ganz kurz zu als Randnotiz.
Ja, alles ist irgendwie relativ. Schön, Chris, ja? Ich mache jetzt mal etwas, um JD sozusagen die Schnitte zu machen. Als welchen Brettspieltyp würdest du dich bezeichnen? Es gibt ja so 4 Typen und da gibt es ja den Achiever und den Adventurer. Nee, Quatsch. Womit macht man dich glücklich?
Ich fand es sogar richtig cool, JD. Also ich habe das sehr verfolgt bei der Geschichte. Hab überlegt, wo ich reingehe und ich glaube, ich bin ein ganz, ganz fieser Explorer. Also ich, meine Kumpels sagen immer, wenn ich Brettspiele spiele, die ersten 3-4 Partien haben sie alle Chancen der Welt. Und danach habe ich verstanden, habe das Spiel erkundet und dann geht die Engine an und dann ist es meistens durch. Aber sehr starker Explorer.
Also bist du quasi Chris Diesel, der braucht, wenn er bis er warm wird, aber wenn er läuft, dann läuft er und läuft und läuft und hört nicht auf.
Genau so.
Ah, alles klar.
Du hast gerade eben gesagt, euer Brettspieltreff ist in einer öffentlichen Location. Fritzi, habe ich mir gemerkt. Wie viele Leute treffen sich denn da und in welchem Rhythmus?
Im Rhythmus alle 2 Wochen. Wir sind alles halt nebenberuflich. Also es ist nichts irgendwie, es ist auch kostenloser Eintritt und unser Hauptorganisator, der bringt immer ein paar Leckereien mit, damit man auch verköstigt ist und die Gehirnzellen wieder aktiviert. Und das Fritzi, das ist ein Familienzentrum und da ist eine Kooperation aktuell mit uns. Und es ist öffentlich, man kommt rein, die Problematik ist nur, dass ab einer bestimmten Uhrzeit, wenn wir sagen, okay, jetzt sind alle da, die sich angemeldet haben in der Gruppe, wo jeder gern reinkommen kann, machen wir halt die Tür zu, damit es nicht so kalt oder warm wird, abhängig von der Jahreszeit.
Dann nutzen wir doch nochmal die Gelegenheit und weisen darauf hin, wenn man auf Instagram nach It's a Wonderful Board Game schaut, dann kann man mit dir Kontakt aufnehmen und dann kommt man eben auf diese Liste, wenn man Lust hat, mit netten Menschen zu spielen oder wenn man auch noch gar keine Erfahrung hat, wie so ein Brettspieltreff funktioniert. Auf jeden Fall wird euch dann geholfen, wenn ihr in der Nähe des Ballungszentrums zwischen Aschaffenburg, Groß-Kotzenbach und dem anderen noch kleineren Ort als Aurich seid.
Also wir haben eine Stammgruppe von 6 Leuten. Also das ist eigentlich immer, dass wir so 2 bis 3 Tische hinkriegen. Wir haben in der Regel so 10 Spiele dabei, was den Abend natürlich komplett sprengt. Und wir haben mich als Erklärbär und noch den anderen Organisator als Erklärbär. Also es ist immer so, dass man ins Spiel kommt und nie Regeln lesen muss, sondern wir nehmen euch bei der Hand und erklären euch das, weil wir lieben Spiele und wollen auch das weitertragen.
Apropos, wir lieben Spiele, JD. Mhm. Es war ja gerade Spülmoor bei dir ums Eck, oder?
Richtig. Die 4. Ausgabe war da und ist gerade gelaufen und es war richtig, richtig gut. Wir hatten über 260 Leute da insgesamt und wieder einen kleinen Anstieg und es war total toll. Es waren viel mehr Familien da mit Kindern und auch ich glaube, das jüngste Kind war 3, der älteste war 82 und die haben alle miteinander gespielt und das war einfach schön zu sehen. So, wie man ja, wir haben das von den Räumlichkeiten ein bisschen anders aufgestellt. Im Foyer hatten wir unter anderem das Gitter stehen, das war immer frequentiert. Dann hatten wir einen klaren Familienbereich, dann einen klaren Kennerbereich, wo auch Prototypen gespielt werden konnten, hatten wir das erste Mal da. Das lief wie geschnitten Brot. Der Kinderbereich war immer voll, das war immer richtig gut besucht. Und wir haben richtig Bock auf 2025.
Hat sich da auch mittlerweile so ein Kern herauskristallisiert, der jetzt schon regelmäßig gekommen ist?
Ja, doch. Das ist schon, also Leute, die seit der ersten Stunde da waren, sind mit dabei. Aber so gerade in den letzten 2-3 Jahren war es so, dass sie gesagt haben, boah, das wächst ja und es wird immer mehr. Und da freuen die sich schon dieses Jahr drauf und haben sich immer schon den letzten Sonntag im November rot und mit ganz vielen anderen Neonfarben im Kalender notiert.
Dann lass mich doch mal hier noch diesen Blumenstrauß an tollen Brettspielveranstaltungen komplettieren. Andrea und ich waren das vorletzte Wochenende in Bonn auf dem ersten Brettspielwochenende der Brettspielbox. Und ich komme aus den Schwärmen gar nicht heraus, was das für eine tolle Erfahrung war. 3 Tage, Freitag bis Sonntag, die Gelegenheit von morgens 10 bis abends um 24 Uhr zu spielen, eine riesengroße Spielausleihe in großer offener Raum, sodass du auch echt das Gefühl hattest, alle sind da und irgendwie gehörst du zu einer ganz großen Familie. Ein ganz toll organisiertes Pub-Quiz am Samstagabend, ein paar bekannte Gesichter, mit denen es immer mal wieder schön war zu sprechen und ganz viele unbekannte Gesichter, die ich kennenlernen durfte, mit denen sich wunderbare Spielerlebnisse herauskristallisiert haben. Und Christoph und Ina und Tanja sind gerade dabei am Überlegen, ob es auch im Jahr 2025 so eine Veranstaltung geben soll. Und wenn ihr das hört, fühlt euch doch mal nochmal ganz, ganz dringend motiviert, das zu wiederholen. Und ich komme gern noch einmal den Weg gefahren und ich helfe auch gern dabei, dass das Ganze wieder so ein toller Erfolg wird wie dieses Mal. War schön.
Olli, wollen wir über Spiele sprechen? Was hältst du davon?
Das wäre toll. Sowas aus der La Meng.
Genau, sowas in die Richtung.
Chris, dann fang doch du mal bitte an. Was hast du in der letzten Zeit gespielt, was dir so ein bisschen in Erinnerung hängen geblieben ist? Sei es positiv, sei es negativ. Du darfst ganz frei entscheiden.
Also ich habe mir 2 Sachen aufgeschrieben, die in den letzten 2 Wochen passiert ist. Gestern, es gibt in Hanau noch einen anderen Spieleverein, das ist der Underworld e.V. und die gibt's schon ewig. Der hat einer der Begründer von diesem Verein, der hat mir damals Carcassonne beigebracht. Also das ist schon eine ganze Zeit lang her und die sind auch sehr aktiv und die machen jeden Monat einmal einen Spieletreff. Das sieht man auf der Homepage von denen ganz toll. Da haben wir dann gestern eine wunderschöne Runde Brass Birmingham gespielt. Ist wieder, man merkt an dem Spiel halt an, es hat, es kommt total auf die Spiele an. Also mit den einen, die sehr harmonisch spielen, kann es etwas entspannter sein und manche, die können jeden Punkt abzählen und dann ist es so ein bisschen spannenderes Spiel. Also es war eine schöne Runde. Und was ich mit einem guten Freund momentan spiele, wir haben angefangen, die Arnak-Kampagne zu spielen. Es gibt ja die 2. Erweiterung von Arnak mit der verlorenen Expedition und das machen wir gerade mit Freude. Das ist echt wunderbar designt. Macht unheimlich viel Spaß, das Spielen. Das war sogar so, dass wir dann nachts um 11:30 gedacht haben, hey, wir machen noch eine Runde. Und dann haben wir bis 2 Uhr gespielt, damit wir halt das noch weiterleben konnten, weil das viel Spaß gemacht hat.
Ich zeck mich mal gerade ran an dein Erlebnis mit Brass Birmingham. Eben auf diesem Brettspielwochenende in Bonn kam es auch zu einer Situation, dass ich mich an 3 Leute angeschlossen habe. Und die haben gesagt, hey, sie hätten so Lust, Brass Birmingham zu spielen. Und dann haben sie mich so erwartungsvoll angeguckt, ob ich ihnen dann erklären könnte. Ja, und die Standardantwort war, ich habe das wohl schon oft gespielt, aber aus dem Stegreif so zu erklären, dass wir das richtig gut spielen können, das traue ich mir nicht zu. Kurz und gut, ich habe dann noch 2, 3 Leute gefragt. Jeder hat mir dieselbe Antwort gegeben. Ja klar, finde ich gut, aber aus dem Stegreif erklären kann ich es nicht. Und dann haben wir uns halt einfach noch einmal aus meiner Erinnerung und mit der Spielanleitung dieses Spiel erschlossen und haben die erste Epoche gespielt und haben erst dann verstanden, dass einer am Tisch war, der überhaupt gar keinen Bock hatte auf Netzwerkspiele und der total angenervt und angeödet war. Und dann haben wir ihm zuliebe einfach gesagt, okay, das war jetzt mit Hängen und Würgen eine erste Begegnung für Brass Birmingham. Die anderen beiden, die in der Gruppe waren, die fanden es total doll und die haben auch sofort darüber gesprochen, es sich organisieren zu wollen. Und die dritte Person war sichtlich erleichtert, dass wir es abgebrochen haben. War aber nochmal richtig gut. Brass Birmingham ist zu Recht ein Spiel, das man gar nicht genug loben kann. Ja, und bei dir, JD, wieder Heckmeck am Bratwurm-Eck?
Ja, und zwar in der Deluxe-Variante. Das haben wir quasi bei Spalmoor an allen Tischen gehabt. Im Prinzip war es Heckmeck die Convention. Die Heckcon oder so ähnlich. Nee, ich habe also im Rahmen von Spalmoor ganz viele Spiele gespielt, eher so kleine Spiele. Hab aber auch auf den Wegen von Darwin kennengelernt.
Auf den Wegen von Darwin.
Genau. Sind wir mit der Beagle unterwegs? Ja, genau. Und jetzt
so viel hier kommt noch Jam. Einmal zur Alles aus der Top-Listen-Playlist.
Ja, und wenn ich jetzt David Hasselhoff heute Abend noch im Ohr habe, ne? Ich weiß, wer da spielt hat. Und ich weiß, wer heute Abend hoffentlich auch davon träumt. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Kollege. Aber anderes Thema. Fand ich total, also ich fand es erstmal vom Look her total schön. Weil es, jeder kriegt ja so sein eigenes Tableau, was wie so ein Buch aufgemacht ist und das aufmachen kann. Da sind ganz viele verschiedene Tiere drin und die Tiere sind so gezeichnet, wie sie in diesen Büchern früher auch gezeichnet wurden. Da wurde richtig viel Mühe investiert. Und es spielt sich auch total locker flockig. Es ist vom Spielgefühl her so, du erklärst es einmal recht schnell und du kannst über einige wenige Sachen Punkte machen und es ist so ein Gutfühlspiel, würde ich jetzt sagen. Also wir haben dabei nebenbei Tee getrunken und Kekse gegessen und kannst dich da unterhalten und du bist dran und dann ist die Beagle wieder zwei vorgefahren und da darfst du auch so wieder welche aussuchen. Dann guckst du, was passt, dann guckst du, was deine Kriterien sind, wofür du Punkte bekommst. Super entspanntes Spiel. Also das kann ich wirklich jedem Menschen, der Familienspiele mag, ans Herz legen. Kennt ihr das auch auf den Wegen?
Ja, und wir sollten auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, dass Auf den Wegen von Darwin nicht Darwin's Journey ist. Das ist ein ganz anderes Kaliber.
Das ist ein paar Klassen höher vielleicht. Ja.
Solltet ihr nicht verwechseln, wenn ihr auf der Suche seid nach einem entspannten Familienspiel, das ihr locker runterspielen könnt.
Richtig.
Ich hatte ein richtiges Spielerlebnis, denn ich hatte die Gelegenheit, am Wochenende bei Frederik vom Boardcast zu Gast zu sein. Und den Brettspielminister sozusagen live und im Amt kennengelernt. Und wir haben uns dann noch mit Willi getroffen und waren dann vier Personen, um das Brettspiel Weimar zu spielen. Und das war ein Brocken, kann ich euch sagen. Vier Personen übernehmen die Rollen politischer Parteien nach dem Ersten Weltkrieg und durchleben quasi die Irrungen und Wirrungen der Weimarer Republik in sechs Spielrunden. Also sechs Spielrunden könnten es sein. Ich sag gleich, warum es bei uns viel weniger waren. Mir wurde die Rolle der Deutsch-Nationalen Volksunion zugewiesen, womit ich so ein bisschen gefremdelt habe, muss ich zugeben. Nachdem ich allerdings meine Scheu abgelegt habe, habe ich mich sehr schnell in ein ganz toll thematisches, historisch von Fakten triefendes Spiel eingefunden. Aber es ist ein super komplexes Spiel mit ganz vielen Regeln und insbesondere, weil es vier verschiedene Spielziele der vier verschiedenen Parteien gibt. Und natürlich bist du erst einmal interessiert, dein eigenes Konzept, deine eigene Parteiphilosophie voranzutragen. Aber wenn du dabei vergisst, dass es ja um die Weimarer Republik geht, scheitert sie. Sie fährt gegen die Wand. Es kommt in einen Zustand der Anarchie. Das Spiel endet sofort in Runde 2 von 6. Ha, dachten wir uns. Das hat ja gar keine 6 Stunden gedauert, sondern nur 2 Stunden. Da können wir doch nochmal eine Runde hinten dran machen. Wir haben uns ja extra zu diesem Anlass getroffen und haben diese Partie noch einmal gespielt und sind wieder in der Anarchie am Ende der zweiten Runde gescheitert. Und das hat sich nicht nur gut angefühlt. Und mit ein bisschen verschämter Stimme sage ich jetzt auch, dass ich zum zweiten Mal die Weimarer Republik zum Scheitern gebracht habe. Und das wurde nicht überall in den politischen Parteien gustiert. Und ich glaube, ich bekam auch den einen oder anderen kritischen Blick, weil ich hätte es können ohne Probleme abwenden. Naja, aber das Scheitern hat mir den zweiten Platz gebracht. Fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Ja, Weimar von Scully Games. Also würde ich gerne nochmal spielen, vielleicht nicht mehr mit den konservativen rechten Umstürzlern.
Hattest du zweimal die gleiche Partei?
Ja, genau, weil okay. Wir, also es braucht schon ein bisschen, bis du dich auch mit dieser Partei in das Regelwerk eingelesen hast. Regelwerk ist auch jetzt nicht so super toll. Wir hatten schon ein paar offene Fragen. Ja, und dann haben wir halt gesagt, komm, dann bleiben wir jetzt einfach bei dieser Partei. Dann glauben wir, dass wir auch das Spielerlebnis schneller dann halt wiederherstellen können.
Ich habe es jetzt auch eine Partie von dem Spiel auf dem Buckel. Wir haben es leider nur bis Runde 5 spielen können, weil dann einer von uns gehen musste, Familienverpflichtung und so weiter. Ich habe die KPD gespielt. Das war aber auch ganz lustig, weil am Anfang der Spielrunde kam dann die Frage, DNVP, wer will es spielen, wer zieht sich diesen Schuh an? Weil dann jeder von uns eher so in die linke Richtung gesinnt ist. Dementsprechend möchte man nicht unbedingt sowas spielen. Da hat er gesagt, ja, komm, mache ich, nehme ich mit. Und dann ging's los. Wir haben das richtig gerollenspielt. Das waren 5 Stunden fest. Das hat echt richtig viel Spaß gemacht. Möchte ich auch unbedingt nochmal wiederholen. Und ich weiß nicht, wie weit ihr das wisst, aber wahrscheinlich aus dem Podcast schon mal gehört oder aus anderen Podcasts, dass ja Uwe Rosenberg und Skellig Games da ja versuchen, ein Thema aufzumachen, dass es in die Schulen geht.
Genau.
Finde ich unheimlich gut.
Ja, dafür ist das Material total geeignet. Also ich habe gerade eben schon gesagt, alles trieft voller Thematik. Du hast solche Agenda-Karten, die sich auf historische Ereignisse beziehen. Du hast tatsächlich Ereignisse, die du reproduzieren kannst, die deine Auswirkungen auf das Spiel haben. Du wärst mit der KPD übrigens dann natürlich auch mein ärgster Feind gewesen. Da hatte ich mich natürlich auch auf Johannes, den Brettspielminister, vollkommen konzentriert und dabei halt außer Sicht gehabt, dass ich damit Deutschland halt komplett in den Ruin gestürzt habe. Ja, tolle Spielerfahrung.
Interessant auch, dass Stefan, der Board Game Teacher, letztes einen Aufruf gestartet hat im Rahmen von Schule und Spiel. Das ist ja das Netzwerk, was Uwe so ein bisschen mit oder hauptsächlich initiiert hat, nach Wegen gesucht hat, wie man Weimar im Unterricht nutzen kann. Super spannende Geschichte. Also nochmal ein Aufruf an alle, die Ideen dazu haben, schreibt Stefan, dem Boardgame-Teacher, gerne an, wie man Weimar unter anderem im Unterricht nutzen kann.
Und ich möchte mich bei allen Frauen entschuldigen dafür, dass ich vehement mich dagegen eingesetzt habe, dass das Frauenwahlrecht etabliert wird. Entschuldigung. Schnell noch was anderes. JD, hast du noch was anderes gespielt, bitte?
Ach ja, ich hatte meine allererste Partie Schottentotten. Ein wunderschönes Zweispieler-Stichspiel. Fand ich so, habe ich immer nur von gehört, habe ich dann auf dem Flohmarkt mir kaufen dürfen für ein Apfel und Ei und haben wir auch direkt gespielt und ich war richtig begeistert. Das ist, also es geht im Prinzip ja nur, dass es Zahlen legen, gucken, wer die höchste hat, wer den höchsten Stich hat und dann kriegst du dann den Grenzstein. Und dann mit einigen Varianten. Finde ich super. Und jetzt habe ich mir auch Schottentotten 2 vielleicht noch gekauft. Aber das habe ich noch nicht gespielt. Habt ihr Schottentotten schon
mal? Würdest du Schottentotten wirklich als Stichspiel bezeichnen? Es ist ja eher so ein Grenzlimes in der Mitte, bei dem du links und rechts Karten anlegst und musst versuchen, so über einen ja quasi Pokermechanismus das bessere Blatt zu bekommen.
Ja, genau, aber du musst ja den höheren Stich, also das höhere Blatt quasi.
Genau, das höhere Pokerblatt.
Pokerstichblatt.
Stichpokerblatt, ja.
Stichpokerblatt. Es kann auch sein, dass es kein Stichspiel ist. Aber ich würde es ich hätte es von meinem Bauchgefühl, und ich habe viel Bauch, hätte ich das jetzt gesagt, ist das ein Stichspiel.
Ich habe gerade, während du gesprochen hast, mal in meinem Buch der schmerzhaften Erinnerungen geguckt. Ich tracke ja jede Begegnung. Bei Schottentotten habe ich 23 Partien gespielt, alle gegen Andrea. Und davon habe ich 16 verloren. Also es steht irgendwie, also ich bin schlecht im Rechnen, aber es steht nicht gut für mich.
Bei mir ist das noch eine Bildungslücke, aber kommt auch noch.
Ja, da wurde ich ganz schön geschottentottet. Chris, hast du noch was? Du hast gesagt, du hast 2 Spiele vorbereitet, aber da war doch mit Sicherheit noch was bei dir.
Was ich in der letzten Zeit gespielt habe, ich habe meine Bildungslücke Richtung Rita Model gelöscht. Ich hatte noch kein Spiel von ihr gespielt gehabt. Man muss halt manche Sachen mal anfangen. Und ich habe Kufstein gespielt. Finde ich sehr entspannt. Ich bin ein sehr explorierender und Bauchspieler. Also ich rechne das nicht durch. Ich gucke mir das an. Ach, das passt, das sieht hübsch aus. Baue ich mal so. Und das Spiel lädt dazu ein. Ich finde, das ist mit den Karten, das ist nicht so, ist nicht unheimlich kompliziert. Man kann das so schön als Absacker noch mitnehmen nach Brass Birmingham. Dann haben wir das doch gemacht.
Ist tatsächlich mein liebstes Ritter-Model-Spiel.
Meins auch.
Das hast du jetzt aber sehr diplomatisch ausgedrückt, Olli.
Ich habe auch noch ganz schön viel gespielt. Lass mich mal in mein Erinnerungstagebuch gucken. Boah, ich habe Wondrous Creatures gespielt. Wondrous Creatures, so eine Mischung zwischen der Fragestellung, wie packen wir Harry Potter Buch der außergewöhnlichen Lebewesen und Everdell in ein noch schöneres Spiel. Und die Antwort ist Wondrous Creatures. Und Andrea hat das in Bonn gespielt. Und kam dann zu mir, hat mir einen Meeple gezeigt, der eigentlich so aussieht, als wäre es frisch aus einem Pokémon-Sammelalbum raus, hat dort über einen Magnetmechanismus einen Reiter draufgesetzt und hat gesagt, das mag ich will das. Und da es ein Kickstarter war das in Deutschland jetzt nicht leicht zu bekommen. Und als ich Andrea gezeigt habe, dass es das als Kickstarter gibt, hat sie gemeint, aber ist es auch die Deluxe-Version? Und Andrea hat zum ersten Mal ein durchaus schweineteures Spiel gegönnt in der Deluxe-Version, das gar nicht so sehr ihre Art ist. Ja, und letztendlich setzt du Worker ein, um Ressourcen zu bekommen, spielst Karten aus, um so eine kleine Engine zu bekommen. Es ist nichts Aufregendes vom Spiel her, aber es fühlt sich alles richtig geschmeidig und gut an und es gibt ein ganz tolles, positives Spielgefühl und es sieht halt wirklich einfach hinreißend und liebreizend aus. Wondrous Creatures, solltet ihr mal auf jeden Fall eine Partie spielen, wenn ihr dazu kommt. Bei uns wäre das möglich.
Was ich noch vielleicht mit reinnehmen kann, das ist zwar nicht analog, sondern digital. Ich bin im Prinzip ein Alpha-Tester bei Boardgame Arena und spiele da relativ viele Partien und feedbacke dann auch den Programmierern, wo ich Fehler finde. Ich bin ja auch immer der Erklärbär bei uns in den Gruppen. Das heißt, ich bin sehr regelstark. Ich habe auch irgendwie so ein Gehirnareal, wo einfach nur Brettspielregeln drin sind. Das stimmt, irgendwie aufschließen, los geht's. Und dementsprechend verliere ich da auch eigentlich keine Regeln. Und dann mache ich da relativ viele Partien und deswegen momentan ist Revive und Beer & Bread und sowas ist momentan bei mir im Vieltesten. Also ich suche mir dann Leute, damit ich das spielen kann, damit das die anderen Spieler auch spielen können.
Bevor jetzt alle Leute zur Boardgame Arena hecheln und hoffen, ihre erste Partie Revive spielen zu können, hast du gesagt, das sind Alpha-Status-Spiele. Kannst du kurz noch erklären, was das bedeutet und was passiert und wann die freigegeben werden?
Also Alpha-Status-Spiele sind im Prinzip Spiele, die haben noch Fehler, Bugs, relativ starke Bugs auch noch in der Programmierung. Das heißt, die Regeln, was ja Boardgame Arena sehr viel übernimmt, so Verwaltungsorganisationsprozesse, die werden dann ja geskriptet und da schaue ich rein, ob dann die, ob da irgendwelche Fehler drin sind, dass die Sachen nicht richtig angewählt werden können oder ob eine Regelauslegung falsch gemacht wird. Und das gebe ich dann als Feedback an die Leute, weil an die Programmierer zurück. Das heißt, da kommt man auch nur rein, wenn man einen bestimmten Status bei Boardgame Arena erreicht hat. Kann jeder erreichen. Das habe ich jetzt selbst auch erarbeitet. Und man muss auch kein Informatiker dafür sein, sondern einfach nur eine Regelkenntnis und Lust darauf haben, auch mal ein Spiel anzufangen, was halt nicht zu Ende gespielt werden kann. Man sagt, okay, jetzt ist ein Fehler, ein Bug gekommen, hier ist das Spiel damit beendet und man fängt dann eine neue Runde an und versucht dann die nächsten zu finden.
Genau, und das Ziel ist natürlich, dass dann immer diese Spiele dann auch auf der Boardgame Arena dann über einen offenen Status spielbar sind.
Ganz genau.
Das war aus der Lameng, oder?
Genau.
Ja. Dann sollten wir heute mal mit unserem Thema anfangen. Und Chris, würdest du es gerne bitte vorstellen?
Ja, ich hatte drei wunderbare Themenmöglichkeiten gehabt und ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich heute ein bisschen emotional werden möchte und wir um Spiele reden wollen, wo Emotionen freigelöst werden. Also ob es jetzt Frust, Freude, was auch immer ist egal, Hauptsache Emotionen müssen rein.
Ja, im Vorfeld haben wir uns ja drüber unterhalten, dass wir versuchen, eher auf positive Spielerlebnisse zu kommen. Auch insbesondere, weil ich das letzte Mal wohl ein bisschen sehr offenherzig von meiner Abneigung zum Mischwald gesprochen habe. Aber
was? Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ach nee, das war so nebenbei. Ich möchte aber jetzt, um das Spiel jetzt auch nochmal zu retten, darauf hinweisen, dass ich jetzt heute erfahren habe, dass Mischwald auch in Belgien den Spiel des Jahrespreis gewonnen hat. Also ich bin wohl sehr isoliert mit meiner Spielerlebnis bei Mischwald und ich freue mich an dieser Stelle wirklich über alle, die das Spiel gut mögen. Spielt es, lasst mich dabei in Ruhe.
Sehr schön. Olli, wir fängt heute eigentlich
an.
Oh ja,
komm, heute machen wir mal was anderes. Ihr kennt doch alle Schätz It If You Can von Ralf Zurlinde. Yes. Und ich habe hier eine Karte. Diese Karte sieht so aus.
Ja.
Und Chris, ich würde dich bitten, eine Zahl zwischen 1 und 10 zu nennen.
11. 8.
Okay, wir reden gleich über Pflaumen. Ich möchte von euch wissen, wie viel Kalorien pro 100 Gramm haben Pflaumen? Das ist eine Schätzfrage und der von uns, der am nächsten an der Lösungszahl ist, die dort unten auf der Karte eingetragen ist, die ich natürlich nicht gesehen habe, beginnt. Also, wie viel Kalorien haben Pflaumen pro 100 Gramm? JD, hau raus.
Also Pflaumen sind ja hochkalorisch. Das ist gar nicht so wenig. Ich glaube, das sind auf 100 Gramm 732 Kalorien.
Ihr müsstet gerade sehen, JD hat ein kluges Gesicht gemacht. Also 732. Wusstest du, dass 732 meine Lieblingszahl ist?
Ja, das habe ich, ja.
Es ist tatsächlich klar. So. Ja, echt? Also 732 okay. Kalorien auf 100 Gramm. Hochkalorische Pflaumen. Chris.
Ich rate, das ist ja schätzet, also sage ich einfach mal 391.
391 und ich sag 73 Kalorien. Ich schaue jetzt unten nach. Die Pflaume war grün. Pflaumen haben 46 Kalorien auf 100 Gramm. Das bedeutet,
das ist Lüge.
Ich bin am nächsten dran, dann Chris und dann kommt irgendwann JD, wenn das noch in die Folge reinpasst.
Wenn ihr dreimal dran wart, ja genau.
Also wir haben von Pflaumen geredet, nicht kandierten Pflaumen.
Ja genau.
Ja, das muss man mir auch sagen. Danke, Chris. Das, so kann ich ja nicht arbeiten.
Biologisch betrachtet bin ich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen falsch, aber habt ihr regionale Worte für Pflaumen, für diese Frucht am Baum?
Zwetschge.
Plum.
Zwetschge? Du.
Und bei uns ist das die, also auf Plattdeutsch
Plum. Plum, genau. Bei uns ist das halt die Quetsch, wobei ich glaube, dass Pflaumen und Zwetschgen tatsächlich zwei verschiedene Früchte sind.
Bei uns, Entschuldigung, in der Region gibt es noch den Quetschekuchen, also da sind wir ähnlich.
Oh, Krummbeersuppe und Quetschekuchen. Das ist sehr lecker in der Gegend, wo ich herkomme. Aber ich fange einfach mal an. Spiele, die starke Emotionen herausfordern. Und ich fange an mit der Emotion Verzweiflung. Ich werde euch jetzt fünf Worte sagen, die ich euch gar nicht, ich kann sie gar nicht sagen, ohne sie ablesen zu müssen. Also, ich sage euch Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza. Jedes Mal spiele ich eine Karte aus meiner Hand aus und wenn ich sage Katze und auf der Karte, auf der eine Katze, die ich umdrehe, eine Katze abgebildet ist, muss ich mit meiner Hand auf den Tisch schlagen. Soweit verstehe ich das Spiel. Katze kann ich mir merken. So, das Spiel geht eine Reihe um. Die nächste Person sagt Katze, Taco oder Ziege.
Taco, also, Katze, Ziege,
und jetzt
Käse,
hört es schon auf. Ich raffe die Reihenfolge dieser fünf Begriffe nicht, geschweige denn weiß ich, wann ich hinschlagen soll. Und dann gibt es noch solche Extratiere wie, ich glaube, da muss ich mir noch auf die Brust schlagen oder ich muss die Hände zu einem Horn über den Kopf machen oder ich muss auf den Tisch trommeln und ich bin vollkommen lost. Ich fühle mich einfach so bescheuert eingeschränkt, wenn ich dieses Spiel spiele und ich merke schon, dass ich innerhalb von zwei Sekunden mein komplettes Selbstvertrauen verliere, das ich mir in vielen, vielen Jahrzehnten des Spielens angeeignet habe. Und alles, was mir noch bleibt, ist einfach hemmungslos zu lachen, wenn andere Fehler machen, weil ich mir denke, haha, ich war es nicht. So, und dann schlägt das Gefühl einfach um von Hilflosigkeit in Schadenfreude oder Erleichterung. Ich bin so schlecht in diesem Spiel und ich muss zugeben, dass ich sogar Anlässe vermeide, es zu spielen. Aber ich habe eine sehr, sehr liebe Freundin und Kollegin, die heißt Chrissy. Und sie hat dieses Spiel und sie nötigt in der Regel dazu, dieses Spiel zu spielen. Und insbesondere in diesem schulischen Kontext ist das einfach eine Riesenfreude und es ist einfach ein lockeres Zusammensein. Es ist ein klassisches Party-Lust-Hab-Spiel, das viel Freude macht. Und ihr kennt es mit Sicherheit auch. Und wenn ihr in der Lage seid, die Reihenfolge der fünf Begriffe richtig zu sagen, habt ihr jetzt schon gewonnen bei mir.
Aber Olli, die stehen doch hinten auf der Karte drauf. Du musst doch einfach nur ablesen.
Aber ich bin doch dann schon in einem Panikmodus.
Ach so, Fleet, Flight, Fear und so, ja, genau.
Ja, genau.
Fight und so.
Genau, ich stelle mich tot.
Also bei mir ist das noch ein schwarzer Punkt. Ich habe das noch nicht gespielt bei so Partyspielen mit viel rum, irgendwelchen Regeln. Nee, bin ich in der Regel raus. Wir feiern das dann anders. Aber da würde ich bei dir mich in die Ecke stellen und sagen,
ja. Ich möchte schon fast sagen, ich beneide dich um dieses Erlebnis, es noch nicht gespielt zu haben, behalte es bei. Aber wenn du dazu kommst, lass dich einfach drauf ein und hab einfach viel Spaß. Und was ist das? Ein Narwal oder? Gar keine Ahnung.
Nee, es ist ein Narwal und da muss man halt dann die, das sind die drei Sonderkarten. Einmal der Gorilla, diese typische Gorilla-Pose machen muss, genau. Dann der Groundhog, auf Deutsch heißt das der...
Mummeltier.
Genau. Und da musst du auf den Tisch klopfen und dann in die Mitte knallen und dann der Narwal, wo du da halt die Spitze machen musst, auf den Tisch hauen musst. Ja, super. Und da gibt's auch die Weihnachtsedition, die ist auch noch klasse. Da gibt's auch noch ganz andere Tiere und man merkt, ich bin etwas begeisterter und auch weniger verzweifelt als Olli vielleicht.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass Taco, Katze, Ziege... Käse, Pizza, ich hab's schon wieder abgelöst.
Schaf, Lasagne, random irgendwelche Wörter.
In Deutschland über Asmodee zu bekommen ist und der Designer heißt Dave Campbell und es ist aus dem Jahr 2018 und ja, eine große Freude, wenn man sich drauf einlassen kann. Schnell, Chris, rette die Folge, stelle das erste Spiel vor und welche Emotion du damit verbindest.
Also Emotion ist Freude mit ein bisschen Ärger gewürzt. Mach ein bisschen Bilderrätsel draus. Ihr geht durch einen Wald, es liegt Brot auf dem Boden, dann riecht ihr ein bisschen Pfefferkuchen. Vielleicht sieht ihr noch ein Haus vorbeilaufen, wo Hühnerfüße rausgucken. Hinterm Baum lugt vielleicht so ein dunkler, böser Wolf raus. Es hat 3 Kapitel und es ist dieses Jahr rausgekommen.
Und es ist 3 Chapters, oder?
Von ganz genau.
Ach, cool. Ja.
Wir haben das in unserer Mittwochsrunde, habe ich es mitgebracht, direkt nach der Spiel. Das ist immer dann so ein kleiner Highlight, wo man so, Chris geht auf die Spiel, der bringt dann x Spiele mit und dann schauen wir, was wir, wo wir Lust drauf haben. Regeln habe ich dann schon alle Intos. Und er sagt, Leute, ich entscheide heute mal, wir sind heute zu sechst. Ich hau das Ding auf den Tisch und wir haben das Spiel eigentlich nicht mehr aufgehört zu spielen für den gesamten Abend. Wir haben so viel gelacht darüber, dass das jetzt, keine Ahnung, Person X Karte Y reingelegt hat, also zum Beispiel die Eiskönigin reingelegt hat. Und alle haben gesagt, oh nein, unsere Punkte sind weg oder keine Ahnung. Also die Kombination, die in diesem Spiel, was ein Märchenthema hat, wo man versucht, diese klassischen Märchenfiguren so ein bisschen zusammenzubringen, das war sensationell. Zur Erklärung des Spiels, es ist im Prinzip 3 Phasen. Der erste Phase ist ein Draft. In dem Draft wird dann von 8 Karten, darf man sich Karten aussuchen und weitergeben. In der zweiten Phase hat man ein Stichspiel und in der letzten Phase schaut man, welche Karten man in Kombination gut zusammenbekommen hat in der ersten Runde. Und diese Kombination aus diesen 3 Dingen, das erschlägt für mich ganz viele Punkte, weil es ist ein Spiel, was man leicht verstehen kann. Man lernt Prinzipien aus ganz vielen Spielen, die man später auch noch verwenden kann. Und zu lernen ist es eigentlich ganz einfach. Man gibt den Leuten die Karten, sagt, schaut euch eine Runde an, dann macht man eine zweite Runde und dann geht's los. Dann verstehen sie es und dann gibt es die Synergien. Also ich finde, es hat einen sehr schönen Einstieg und wir haben sehr viel Freude damit gehabt.
Ich glaube, der Tipp, den du gerade gegeben hast, ist der allerbeste für dieses Spiel. Das heißt, ich erkläre euch gar nichts, aber ich gebe euch jetzt mal Karten. Nehmt mal die Karten, die euch irgendwie interessant vorkommen oder die ihr wiederkennt und macht euch mal gar keine Gedanken. Am Ende des Spiels wisst ihr, wie es funktioniert. Ich glaube, das ist einer der besten Zugänge zu 3 Chapters, denn es zu erklären und die ganzen Synergien herzustellen und dann auch nochmal erklären, dass die zweite Runde und die dritte Runde sich komplett von den Regeln unterscheiden, wenn es um die Bepunktung geht, das ist sehr herausfordernd für jemanden, der dieses Spiel noch nicht kennt.
Ja, ich bin da vollkommen d'accord mit. Also das ist die beste Variante, jemandem das Spiel zu erklären. Weil es, die Einleitung ist, fand ich nicht so gut. Die hat einige Fragen offen gelassen und ist auch echt so, also wenn du das erste Mal liest und kein Spieler bist, und es ist ja erstmal sehr ansprechend, dann lädt es ja dazu ein, zu sagen, okay, spiele ich nicht. Das finde ich sehr schade, weil es ist ein tolles Spiel. So, ne? Und wenn du aber genau machst, wie du es machst, didaktisch das so aufarbeitest, dann ja, finde ich das total sinnig. Erstmal eine Proberunde quasi machen und dann lass uns mal richtig spielen.
Ja. Ja. Vertrieben wird's von Amigo und wurde von Joe Hout erstellt.
Der Illustrator Jan Pitakis, der hat ja auf der Spiel angeboten, solche Porträts zu zeichnen, so aus dem Stegreif. Habt ihr so eine Karikatur von euch in Märchenform bei euch zu Hause hängen?
Leider nicht geschafft.
Das wusste ich gar nicht. Cool, das hätte ich gerne gemacht.
Ja, muss halt, wenn man zu viel auf der Messe arbeitet, ne?
Ja, sorry. Ja. Musst du auch was tun für mein Geld.
Ja.
Die Kinder hatten Hunger.
3 Chapters. Sehr, sehr schönes Spiel. JD. Du so mit 732 Kilokalorien pro Pflaume.
Ja, ich habe Pi mal Pflaumen. Nein, das habe ich natürlich nicht. Das gibt für dich das Spiel, glaube ich, ne? Ich habe ein Spiel gespielt vor einiger Zeit und ich habe es sehr, sehr lieben gelernt. Und das ist die Emotion. Oh Gott, was ist es denn? Es ist ein bisschen eine Mischung aus Ärger, Spannung, Schadenfreude. Es holt so ziemlich das Schlimmste aus einem Menschen raus, was du rausholen kann. Und du begibst dich in die Rolle eines italienischen Mafiosi, also auf jeden Fall eines Menschen, der Chef bei so einer Bande da halt ist, bei der Mafia. Du hast diverse Aufträge, die du erfüllen musst und möchtest und über diese Aufträge musst du manchmal auch mit anderen Leuten kooperieren und die Rede ist natürlich von La Cosa Nostra. Es avanciert zu einem meiner Lieblingsspiele, weil ich die Emotionen, die da am Tisch sind, also so mag und so ins Herz schließe und das für mich auch einfach ein gutes Spiel ausmacht. Also wenn das Spiel Sachen aus dir herausholt, dann hast du da wirklich Leute sitzen, die mit 3 Beinen im wahren Leben irgendwelche total seriösen Berufe machen und diese Menschen dann aber als Mafia-Boss dich so über den Tisch ziehen und Verträge mit dir machen oder Deals mit dir aushandeln und sich dann irgendwie dann doch nicht daran halten. Ja, das ist einfach ein richtiges Fest. Also muss auch dazu sagen, es ist kein Spiel für jeden. Es ist definitiv kein Spiel für Menschen, die sich nicht gerne ärgern lassen und die es einem übel nehmen, wenn man sich nicht in Absprachen beispielsweise hält. Und ein bisschen Würfelglück ist auch dabei, das darf man auch nicht vergessen. Wenn man sich aber auf dieses Thema einmal einlassen kann, ne, und es gibt so Karten wie wir schicken Schläger vorbei oder wir sprengen das mit der Autobombe in die Luft oder Betonschuhe ist auch so ein Stichwort oder. Also es werden auch ganz, ganz viele Klischees bedient und es lebt auch von dem Trash-Talk, der nebenbei eben so herrscht. Für den ist La Cosa Nostra ein absoluter Hochgenuss und das geht wirklich von, oh cool, es hat funktioniert und war sehr riskant bis, scheiße, also wenn ich dann, ein Beispiel, ich mache mit Olli den Deal, okay, pass auf, für den folgenden Auftrag, den ich hier habe, brauche ich dein Freudenhaus. Und Chris, von dir brauche ich den Politiker, den ich bespitzen kann. So, davon kriegst du von mir das und du dich greife ich nächste Runde nicht an. So, das sind die Deals, die wir haben. Wunderbar. Jetzt geht Ollis Freudenhaus aber kaputt, weil Chris sein Freudenhaus mit einer Bombe gesprengt hat. Cool, kann ich meine Karte schon nicht mehr spielen. Chris, Politiker, wird von Olli entführt. Ja, kann ich die schon zweimal nicht mehr spielen. Und das ist halt mega witzig dann. Ah, scheiße. Und dann gibt's aber doch immer irgendwelche Möglichkeiten, wie man es manchmal wieder hinkriegen kann, nicht immer. Manchmal gibt's Möglichkeiten, wie man es wieder hinbiegen kann, weil man kann sich aus dem aus Auslage so Leute dann eben anwerben und so. Und dann spielt er die Auslage leer, dann wird die wieder neu aufgefüllt und dann ist die Karte da drin, die du brauchst. Und das sind super Effekte, die dann wirklich an den Tag gelegt werden, an den Tag treten und La Cosa Nostra, große, große Liebe, schöne Spiele, Emotionen. Ja, ist von Johannes Sich im Übrigen, der auch, sag schnell, Spiel des Jahres,
wie ist denn das mit den Plakaten, Wimmelbild, Gedöns, hier,
sag mal, Crime,
Blablabla, Crime City,
ja,
Mikro Makro, wow,
ja, Mikro Makro, danke, ist bei Hardboiled Games rausgekommen. 3 bis 5 SpielerInnen können das mitspielen. 90 Minuten dauert, plant in der ersten Partie gerne mal 2 Stunden ein mit Erklärung Gedöns und hat eine 7,6 bei BGG. Vollkommen zu Recht.
Und er ist der Autor und der Künstler.
Autor und der Künstler sogar.
Und ich habe bisher alle Möglichkeiten ausgeschlagen, das Spiel zu spielen. Ich glaube, das wird sich jetzt ändern. Lieber Danny, lieber Sascha, ja, ich werde das Spiel das nächste Mal mit euch spielen, wenn ihr es vorschlagt. Ich glaube tatsächlich, dass ich ein bisschen gezögert habe wegen der unverhohlenen Gewalt, die dort dargestellt wird.
Was?
Aber wenn ich das jetzt so höre, wie du es darstellst, dann ist es, glaube ich, eher so total übertrieben und dann wieder ins Lustige. Und ich glaube, also, dann fällt es mir auch leichter. Ich glaube, ich hatte eine falsche Vorstellung vom
Spiel. Vollkommen überzeichnet. Und das ist auch okay so. Dann kann man es auch gut, also ich kann es dann besser annehmen. Wenn es so real wäre, hätte ich auch Schwierigkeiten damit. Aber so dieser Cash-and-Gun-Stil, kannst du dir auch das vorstellen? Die haben ist ja auch so ein bisschen total drüber. Ja, so ein bisschen in dem Stil ungefähr kannst du dir das vorstellen.
Ja, dann freue ich mich schon auf dieses Spielerlebnis dann bei Gelegenheit.
Berichte gerne.
Also kennen tue ich es nicht. Habe es jetzt nochmal nachgeschaut unter Boardgame Arena. Boardgame Geek. Aber würde mich auch interessieren, also gerade wenn es übertrieben ist, also wenn man genau weiß, das ist total überspitzt, dann bin ich da auch dabei und so ein bisschen gegeneinander ärgern, da das ist doch was Feines. Da kann man sich auch manchmal richtig die Emotionen rausfeiern.
Also das ist nicht ein bisschen ärgern, das ist auf die Fresse. Also das muss ich dann auch nochmal dazu sagen. Dann gehst du mit falschen ein bisschen, ach ja, wir ärgern es mal. Nee, das ist pure Interaktion.
Das ist doch super.
Genau, ja.
Und ich glaube, kenne die Leute, mit denen du spielst und seid dir darüber bewusst, dass ihr hinterher immer noch befreundet seid. Mein nächstes Spiel, damit sind wir schon in der zweiten Runde, ist... okay, ich sage euch kurz, welches Spiel es nicht geworden ist, weil wir uns ja drüber abgesprochen haben, dass wir nicht so in dieses Gebäsche reingehen. Ich habe nicht genommen Robinson Crusoe, Abenteuer auf der verlassenen Insel. Ein Spiel, mit dem ich so geliebäugelt habe, weil ich selber über mein Studium den Roman des 19. Jahrhunderts, Abenteuerromane und sowas als Schwerpunkt hatte, den Roman sehr mag, die Verfilmung mag. Ja, und dann kam das Spiel, dann kam die übermäßig lange Anleitung, dann kam der extrem lange Spielaufbau und dann kam das ständige Scheitern in der ersten Mission, dann kam das Wegräumen und boah, was soll ich sagen, ich habe selten ein Spiel gehabt, das mich so gefrustet hat und ich glaube auch, dass meine innere Abneigung gegen kooperative Spiele viel mit diesem Spiel zu tun hat, aber ich wollte ja über eine positive Emotion berichten. Und das ist die Emotion Schadenfreude und den unglaublichen Zwang, gewinnen zu wollen. Und ich greife ganz tief in die Kiste. Ich gehe zurück ins Jahr 1984 und ich zaubere Wizard raus. Das für mich immer noch beste Kartenspiel, das beste Stichspiel, das es wohl da auf der ganzen Welt gibt. weil es 4 Karten in diesem Spiel gibt, die dir ermöglichen, jemand anderem so dermaßen eine reinzuwürgen und weil es 4 Karten gibt, die dir ermöglichen, dich einfach komplett rauszuziehen aus einer Situation. Und bei Wizard müsst ihr wissen, dass ihr vor jeder Runde ansagt, wie viel Stiche ihr macht. Und das ist euer Ziel. Und nur dann gibt's Punkte. Und wenn ihr das nicht erreicht, gibt's Minuspunkte. Und du kannst so gezielt gesteuert gegen das Wohlergehen der anderen Leute an diesem Tisch spielen. Und Wizard ist so ein Fest, jemandem eine reinzuwürgen, der die Fresse voll nimmt. Ja, also das Spiel setzt einfach ganz niederes, primitives Potenzial in mir frei. Ich will's gewinnen. Ich habe richtig Bock drauf. Das passiert bei mir bei ganz wenigen Spielen, dass ich Lust habe, ein Spiel zu gewinnen. Und ich suche mir ganz gezielt Leute raus, die ich platzen lasse. Und das macht mir eine diebische Freude. Und ich glaube, Schadenfreude und Gehässigkeit ist die Emotion, die hinten dran ist. Ja, Wizard, ihr habt mit Sicherheit gesehen, dass es jetzt auch schon wieder eine Jubiläumsedition gab im Theme von Das Schwarze Auge, dass man ganz gut spielen kann, dass es mittlerweile außer dem Grundspiel da auch noch Ausgaben gibt, wo extra Karten drin sind, wo Münzen drin sind. Da hat sich Amigo über die vielen Jahre echt immer was einfallen lassen. Und ich besitze 3 klassische Amigo-Wizard-Ausgaben und die sind alle doppelt so dick wie das Kartenkästchen, in dem sie ursprünglich drin waren, weil sie halt alle so runtergespielt sind. Und das ist ein Spiel, das mich wirklich seit den späten 80ern begleitet, mit dem ich wunderbare Erlebnisse habe. Wizard.
Meine erste Begegnung mit Wizard heißt eine sehr lustige Anekdote in Kategorie ein Nichtspieler schenkt Kindern ein Spiel und hat keine Ahnung, was er da mitbringt. Wir waren unterwegs nach Tschechien für 10 Stunden Autofahrt und wir haben von demjenigen, der gefahren ist, das Ding in die Hand bekommen, zu zweit, und gesagt, ja, ihr könnt ja die Fahrt über so ein bisschen mit rumspielen. Und dann haben wir gedacht, nein, können wir nicht. Also hatten wir für die Fahrt dann Beschäftigung, wir gucken uns die Karten an und hatten, keine Ahnung, Musik hören oder sowas. Aber die Idee des Nichtspielers war nicht so gut. Aber meine Frau liebt dieses Spiel. Es ist ein sensationelles Spiel. Wir spielen es unheimlich gern. So oft es geht, wenn es geht. Wenn wir zu dritt sind, geht's los.
3 Personen müsst ihr mindestens sein. So richtig doll wird's meiner Meinung nach mit 5 Personen. Es kann relativ lang dauern. Ne? Ja, im Prinzip spielt ihr so viele Runden, bis der komplette Kartenstapel ausgegeben ist. Wenn man sich da vorher verständigt und sagt, man spielt nur 10 Runden, ist das genauso gut. Und wenn man spielt nur 8 Runden, guckt dann, wer die meisten Punkte hat. Das ist die bevorzugte Variante für mich. Aber wer Lust hat, auch einen ganzen Abend Wizard zu spielen, kann das eben auch. JD, du warst so ruhig die ganze Zeit?
Ja, ich mag Wizard auch gerne. Ich spiele allerdings lieber Skull King. Also sind ja relativ ähnlich vom Spielprinzip her und ich spiele lieber, also ich mag, wie gesagt, Wizard mag ich auch total gerne, würde ich auch immer mitspielen. Wenn ich aber die Wahl hätte zwischen Sky King und Sky King vor allen Dingen und Sky Queen, nein, Sky Queen ist das Neue jetzt, ne? Mhm. Wir haben noch nicht gespielt. Und dann würde ich immer Sky King nehmen.
Dann machen wir richtig schön Werbung für Sky King, weil ich versuche meiner Frau das anzudrehen, weil zu zweit Wizard spielen ist schwierig. Also hau jetzt mal die Werbetrommel raus.
Wie heißt deine Frau denn?
Ursula.
Ursula, pass auf. Sky King ist der Shit auf dem Stichspielmarkt. Und ja, auch wenn Schottentotten kein Stichspiel ist, wahrscheinlich vielleicht Poker, ja, nein, ist es das auf jeden Fall. Und guck sie gerne an. Mit den Sonderkarten ist es bringt's noch mal eine schöne Finesse rein. Und allein das Yo-Ho-Ho, was man gemeinsam machen muss, lohnt sich schon, um das Spiel einmal zu spielen.
Ja, Skull King hat an der richtigen Stelle nochmal nachgearbeitet. Also du hast natürlich auch die 4 Karten, die alles abstechen. Das sind dort die Piraten. Und du hast auch die 4 Karten, mit denen du aus dieser Bredouille rauskommst. Das sind die Fahnen. Gleichzeitig hast du dann allerdings nochmal so eine Mittelstufe eingebaut, nämlich eine Meerjungfrau, die schwächer ist als die Piraten, allerdings den Skull King, der über allem thront, dann nochmal ausnocken kann. Und du hast eine Karte, die sowohl Piratin als auch Fahne sein kann, die du ganz zielgerichtet dann zu deinen Gunsten einsetzen kannst. Und sie haben noch an dem Wertungsmechanismus da auch ganz interessant rumgeschraubt, nämlich wenn du auf 0 Stiche spielst, bekommst du die Stiche mal der Runde, in der du dich gerade befindest. Also in der ersten Runde sind das halt nur 10, aber in der letzten Runde können das schon 100 Punkte sein. Das ist auch eine interessante Pokerei. Ich glaube, beides total gute Spiele, aber noch mehr Emotionen über die Jahrzehnte zurück sind bei mir bei Wizard freigesetzt worden. Aber es sind 2 Spiele, die auf einem gleich hohen Niveau sich bewegen.
Du hast Skull Queen auch gespielt, glaube ich, ne?
Ich habe Skull Queen auch gespielt. Ich greife jetzt mal so ein bisschen vor und sag euch, dass ich meine Gedanken auch bald auf Instagram veröffentlicht habe. Ist nochmal was ganz anderes. Also geht zurück in dieser Evolution des Stichspiels, hat aber einen ganz interessanten Mechanismus, weil du auch deine Stiche ansagst, aber nicht indem du einfach nur eine Zahl aufschreibst, sondern du hast eine kleine Planke und auf dieser Planke sind Plätze und du setzt deine Figuren auf diese Plätze. Und du kannst diese Planke so drehen, dass du bei klein anfängst oder bei groß anfängst. Je nachdem, wie du halt spielst, drücken sie auf dieser Planke nach vorne aus klein. Wenn du dann halt Stiche machst, gehen sie nach vorne. Dann werden aus 3 Punkte plötzlich 7 Punkte. Es kann allerdings auch sein, dass sie über die Planke gehen, dann verlierst du sie ganz aus der Wertung. Das ist der große Kniff. Funktioniert allerdings nicht so gut zu zweit, sollten auch 3 oder 4 Personen sein.
Dann darf Chris weitermachen, oder?
Ich hatte so ein bisschen bei der Überlegung, was für Emotionen ich rausbringe. Ich muss zustehen, ich liebe kooperative Spiele. Ich weiß, ihr seid ja nicht beide so die Freunde von. Und das, was jetzt Olli hatte mit Robinson Crusoe, da hatte ich das Gegenteil. Ich habe mir die Regeln erarbeitet. Ich habe das meinem Freundeskreis beigebracht. Wir haben unheimlich viel Spaß damit gehabt.
Das höre ich ganz oft, Chris. Das, also auch hier in St. Ingbert sind Leute, die spielen das regelmäßig. Die haben sich die Upgrade-Tokens gekauft. Die feiern das und die sagen, du darfst bloß nicht das erste Szenario spielen. Spiel irgendein anderes Szenario, dann wird's richtig gut. Ja. Aber Entschuldigung, erzähl weiter.
Alles gut. Deswegen, also bei mir ist so ein Herz für kooperative Sachen, gerade auch, weil ich Freunde im Freundeskreis haben, die kompetitiv Spiele nicht spielen wollen. Die wollen einfach nicht gegen die Maschine den Diesel-Engine verlieren. Und dann sagen sie, da haben sie keine Lust dazu. Dementsprechend bin ich so ein bisschen in die kooperative Welt gegangen. Dann sowas wie Arkham Horror und so weiter und so fort. Und irgendwann gab es ja noch das kleine Wörtchen Semi-kooperativ davor. Ja, und dann wollte ich ein Spiel nehmen, was sehr viel Gute und sehr viel Freude und sehr viel Streit und was auch immer ganz viele Optionen reingebracht hat, aber leider ist es nicht mehr verfügbar. Das wäre Battlestar Galactica. Mhm. Deswegen habe ich das nicht genommen, aber ich liebe dieses Spiel, aber leider gibt's es nicht mehr. Und lustigerweise, Olli hat da Weimar angesprochen, dafür hatte ich zu wenig Partien gespielt, dass ich das nehmen konnte, weil das hat auch viele Emotionen gelöst. Und jetzt kommt das Spiel, was ich wirklich mitnehme. Ich bin großer Alien-Fan und ich mag das Spiel ohne das Franchise. Also ich rede hier von Nemesis. Ich finde, es ist ein wunderbares Spiel. Das spielen wir auch regelmäßig in der Stammtischrunde. Wir haben eine Spielerin, die spielt es leidenschaftlich gerne mit, stirbt aber meistens in der Hälfte des Spiels und sucht sich dann halt eine andere Gruppe, wo sie weiterspielen kann. Und es sind immer so Situationen wie, sie macht eigentlich nur, ich repariere jetzt den Raum und jemand rennt rein und bringt die Alien-Königin mit. Genau so in die Richtung. Also das ist,
kennt man,
oder
Klassiker.
Jemand kommt an, sagt, oh, da ist ja ein Feuer. Ich mach mal die Tür schnell zu, damit es nicht weiter rausgeht und schließt sie dann in dem Feuerraum ein. Also solche Geschichten. Also wir haben unheimlich viele so, oh mein Gott, was passiert jetzt wieder für Emotionen? Und dann haben wir auch einfach dieses Unwissen, also diese, wer ist Verräter, wer nicht, diese Emotion des Unsicherheit, das ist unheimlich schön in diesem Spiel. Ich spiele es unheimlich gern. Es wird nicht so als das thematische Spiel gespielt, teilweise besprochen, aber ich finde, es ist unheimlich thematisch. Es hat halt ein paar Random-Faktoren drin. Würfelergebnisse gibt's halt einfach. Man könnte sagen, klassischer Mary Trash. Aber ich finde, es hat ein schönes Ding. Das Einzige, was ein bisschen hinderlich ist, ist das Regelwerk. Das ist halt wieder mal massiv. Muss man öfter mal nachschlagen, aber es ist zumindest gut strukturiert. Am besten zu dritt, zu viert gespielt. Bei Boardgame Geek hat es eine 8.3 Bewertung bei, was sind es, 32.000 Stimmen, also müsste schon gut sein und ist halt relativ schwer mit 3,5 und von Adam Wapiriski, meine Frau wird mich hier,
naja. Wusstet ihr, dass Chris 32.000 Accounts bei Boardgame Geek hat?
Ja, ja. War sehr anstrengend. Habe ich sehr viel Zeit mit verbracht.
Ist eine 8,3 geworden.
Ja, genau, aber ist ein wunderbares Spiel. Ich bin auch bei der, obwohl ich Kickstarter nicht viel mitmache, werde ich auch auf Retaliation mich freuen dürfen. Das wird dann auch im Laufe des Jahres wahrscheinlich bei mir einziehen.
Ja, kooperative Spiele und Weltraumthema. Ich könnte nicht weiter davon entfernt sein.
Sie spielen im Mischwald.
Ich war wohl aber dabei, als es sehr intensiv gespielt wurde, am Nachbartisch beim großen Herbitzheimer Sommerfest. Ich glaube, es war sogar in diesem Jahr. Und ich weiß wertzuschätzen, welche Gespräche noch am nächsten Tag über diese Partie geführt wurde. Also dieses immersive Erlebnis des Spielens Und dieses Gefühl, eigentlich niemandem zu vertrauen, aber auf die anderen doch angewiesen zu sein. Also das habe ich sehr wohl wahrgenommen. Und insofern hast du es ja auch nochmal gerade ausgedrückt, Chris, ne? Also man macht halt die Feuertür zu und macht so, als wäre man nicht dran schuld. Ja, aber ich habe tatsächlich keine Spielerfahrung.
Eine aktive Spielerfahrung habe ich leider auch nicht. Ich hatte das Spiel mal lange Zeit hier rumstehen und es wollten sich auch mal Leute treffen zum Spielen. Die Gruppen sind leider nie zusammengekommen und irgendwann, jetzt erzähle ich euch ein Geheimnis, ziehen hier auch Spieler aus, wenn dann das lange und ne, ist dann leider so. Und ich würde es gerne nochmal mitspielen. Also das, weil mich das Thema auch einfach packt. Also ich bin totaler Trekkie auch und Alien mag ich auch super gerne und Weltraum hast du mich sowieso direkt mit. Und von daher, ja, das steht noch aus.
Dann sag Bescheid, wenn du dagegen bist. Du bist eingeladen.
Warte, ich guck mal, wie lange ich brauche. Danke.
Komm, dann kannst du ja dein nächstes Spiel während der Autofahrt vorstellen.
Heck, Mac, am Bratwurm-Heck. Ich bring's noch unter. Irgendwann nochmal. Ja, ich mache auch mal so ein paar Pseudo-Honorable Mentions. Ich nehme nicht die Terraforming Mars, weil es meine erste große Kennerspielliebe war. Also richtig große Liebe, wo ich auch mittlerweile 137.000 Partien gespielt habe und mich danach immer schlauer fühlte, weil ich denke, boah, bin ich hier wissenschaftlich, boah, hier und schon wieder ist der Mars terraformed. Ich nehme auch nicht Battlestar Galactica, /Abgrundtief, wobei Battlestar Galactica hat mir besser gefallen von der Thematik her, weil ich auch diesen semi-kooperativen Charakter einfach unfassbar mag und das Spiel dich manchmal zwingt, Entscheidungen zu treffen und zu denken, ja Moment, dann gehörst du aber die Brick. Nee, warte, ich kann es nicht sagen, aber ich war es wirklich nicht, ehrlich nicht. Finde ich super, was da für Dynamiken am Tisch passieren. Auch 6 nimmt nämlich nicht, weil ich es schon mal genommen habe und ich da auch die Emotionen am Spiel einfach liebe. Nein, ich nehme auch nicht Nobody's Perfect, jetzt höre ich aber auch auf. Ich nehme Nobody's Perfect Light und zwar Riecht verdächtig. Kennt ihr Riecht verdächtig?
So sagt meine Frau ganz oft zu mir.
Ich bezweifle, dass sie das Spiel meint, Olli. Ich bin da kein Profi, aber was mich an, ich muss anders anfangen. Ich liebe Nobody's Perfect, was ich aber Nobody's Perfect, wenn du es mit mehreren Leuten spielst, so ein bisschen ätzend finde, dass die Downtime relativ groß ist, weil alle schreiben was auf, alle gehen das dann summarieren, das kostet leider elendig viel Zeit. Und ich meine, in der ersten Version hast du noch was gezeichnet oder so, wenn ich mich recht erinnere, aber ich habe ganz viele tolle Erinnerungen daran. Und dann hat irgendwann ist jemand dabei gegangen, hat das quasi gestreamlined und hat es auch wesentlich wirklich runtergedampft. Es gibt eine bestimmte Art an roten Fischen und einen blauen Fisch. So, und es gibt eine Karte, auf der Karte ist, muss ich eine Frage spoilern, um das zu verstehen. Zum Beispiel, was bedeutet das altenglische Wort Wack? Pasti, Wackpastier, wie auch immer man das ausspricht. So, und dann sehe ich im Prinzip die Frage, also die Karte hat 2 Seiten und die Frage ist auf beiden Seiten abgedruckt und ich sehe die Karte, Seite, wo nur die Frage ist und alle anderen sehen die mit der Antwort unten drauf. Und die Fische habe ich, besagten Fische habe ich vorher schon verteilt und die Person mit dem blauen Fisch, also die Fische hatte ich verdeckt, das ist noch ganz wichtig zu sagen, die mit dem blauen Fisch, die muss die richtige Antwort nennen und alle anderen müssen sich eine Antwort ausdenken. So, und dann gibt es ein sehr krudes Punktesystem, was ich vollkommen bescheuert finde. Das sage ich ganz klar, wir spielen das ohne Punkte. Einfach aus Spaß und der Freude, aber dann gibt es halt Punkte für den ich aufs Eis geführt habe und so weiter und so fort. Und dann sage ich so, jeder darf sich was ausdenken und dann muss ich quasi alle roten Fische entlarven. So. Und das ist einfach so eine Gaudi, weil da schon so viel Bullshit bei rumgekommen ist. Und das ist einfach genau mein Humor. Mag ich sehr. Riecht verdächtig. Von Rob Pierce. Es ist immer seltsam, wenn man nicht weiß, wo die Leute herkommen. Ich nenne ihn Rob P. Das muss dann wohl mal reichen. Von Big Potato Games kann man von 4 bis 10 Spieler spielen. Also das kann man auch tatsächlich auf Vollbesetzung super spielen. Dauert ungefähr eine halbe Stunde so eine Runde. Du kannst auch eine Stunde spielen. Braucht sich dann leider ab, weil wenn man es oft spielt, kennt man die Karten irgendwann. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Aber ansonsten ist Riech verdächtig eine hervorragende Art und Weise. Ach ja, Honorable Mentions habe ich übrigens noch Stelle Postextrem, aber das noch mal ganz nebenbei. Auch zum Thema Freude, Freude, Freude. Ihr Lieben, Stelle Post verdächtig. Wie sieht es euch aus mit diesem wunderbaren, fischigen Spiel?
Nö, nix. Kenne ich gar nicht, aber ich finde der Ansatz von, dass Nobody, dass Nobody's Perfect war das andere Spiel.
Genau.
Dass das nochmal eingedampft wird, weil das fand ich auch immer schrecklich, dieses Downtime, dass man dann so aufschreiben und was nicht alles, bis das sortiert. Also diese ganze Verwaltungsaufwand, wenn das rausgenommen wurde, hört sich echt spannend an. Weil das gerade auch gruppendynamische Spiele ist ja auch immer mal was, wo man gerne so als kleinen Absacker mit reinnehmen kann.
Genau, genau. Dafür ist es super ideal.
Ja, 2022, so lang ist es her. Ich hatte Freunde eingeladen zum ersten Mal zum Spieleabend, hab gesagt, hey, kommt doch, ihr braucht gar nichts mitbringen. Gut, aber irgendwie haben sie sich genötigt gefühlt, dann doch etwas mitzubringen und haben Nobody's Perfect mitgebracht. Und dann waren wir halt eben in der Situation, als gute Gastgeber zu sagen, ah, dann spielen wir doch eine Runde. Ja, da war auch der Spieleabend vorbei. Ja. Ich glaube, unterm Strich finde ich allerdings ein Muster, dass es insbesondere die kooperativen oder die Partyspiele sind, die für ganz viele positive Emotionen stehen, weil sie es eben auch darauf anlegen. Und JD, du hast gerade eben noch etwas ganz Bedeutsames gesagt, hört doch einfach auf, diese Spiele mit Punkten zu spielen, habt doch einfach Freude daran. Das ist, glaube ich, so eine Verpflichtung gegenüber der Spiele-Community, dass immer jemand gewinnen muss. Nö, hab einfach eine gute Zeit und dann habt ihr alle gewonnen.
Da gibt es da Anekdote, ich glaube, entweder zu Chandler Post Extreme oder Concept, weiß ich nicht mehr. Eins von diesen beiden Spielen war es auf jeden Fall, dass nur für den deutschen Markt ein Punktesystem erschlossen wurde und erfunden wurde und hergestellt wurde. Und
ich glaube, Concept könnte das gewesen sein.
Ja. Aber ich habe Concept noch nie gespielt mit Punkten. Es ist, macht einfach nur Spaß und Punkte sind egal. Liest man auch die Regeln, finde ich, nicht durch. Man macht einfach ein schönes Ding und freut sich den ganzen Abend. Also
das ist doch so wunderbar selbsterklärend.
Ja.
Das finde ich auch, ja.
Ja, machen wir noch einen Schnelldurchlauf, oder? Um dann zu gucken, ob wir einen Jacques Wiesel kriegen. Mein erstes Spiel waren 5 aneinandergereihte Begriffe. Davon könnte einer Taco, einer Ziege, einer Katze, Käse, Pizza gewesen sein.
Schaf, Tofu, ja.
Mein erstes Spiel war 3 Chapters.
Ja, ich war auf Sizilien mit La Cosa Nostra.
Mein zweites Spiel war das alte Wizard.
Bei mir konnte niemand im Eltern dich schreien hören. Nemesis.
Und bei mir, ja, fragt Olli, wie es riecht, es riecht verdammt dich.
Ha, ich glaube, heute wird's einfach. Ich glaube, es gibt nur ein Spiel, das wir alle drei kennen, oder? Das wir alle drei gespielt haben.
Wizardo.
Ja, und ich finde, es passt auch unheimlich gut dazu. Ja. Also da bin ich auch sehr dabei.
3 Chapters, das ist doch ein gutes Jacques Wiesel, oder?
Ach, ich weiß bei Wizard.
Ich auch. Ach, du warst bei Wizard. Ach, da gibt es 2 Spiele. Ja, ja, dann, also, Entschuldigung, dann muss man ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden. Dann ist es entweder Wizard oder 3 Chapters.
Also ich wäre da bei Wizard ganz klar. Ich mag beide Spiele, aber von den Emotionen her ganz klar Wizard.
Dito, also bin ich auch. Also auch wenn ich 3 Chapters mitgebracht habe, Wizard ist einfach, das ist ein Urgestein. Das kann man mit meinen Eltern spielen. Die spielen nichts, aber das ist so ein Spiel, das kann man nicht jedem spielen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles
Spiel. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Man kann es mit Chris Eltern spielen.
Hey, super, dann ist es Wizard. Das freut mich natürlich sehr.
Chuck Wiesel.
Mensch, es gibt Spiele, die kriegt man einfach nicht müde. Diesmal ist es Wizard als Chuck Wiesel.
Schön.
Sehr schön. Chris, es ist immer unser Anliegen, dir als Dankeschön dafür, dass du uns deine Zeit zur Verfügung gestellt hast, ein kleines Geschenk mitzugeben. Und wir sind uns nie so richtig klar, ob es wirklich ein Geschenk oder eine Strafe ist. Aber heute möchten wir auch mit dir eine Runde Stimmt oder Stuss spielen. Bei diesem Spiel entscheidest du möglichst schnell aus dem Bauch heraus, ob das, was wir dir präsentieren, als Information totaler Blödsinn ist, dann wäre es Stuss. Oder ob das natürlich harte Fakten sind, dann wäre es ein Stimmt. 3 Fragen haben wir für dich vorbereitet. Und JD beginnt, wenn er die erste Frage fertig hat.
Wir möchten von dir wissen. In Dubai gibt es seit 1994 ein Tempo-Kleine-Schnecke-Turnier mit dem stets aktuellen Sportwagen der Saison. Der Gewinner bekommt einen weiteren Wagen der Gewinnermarke gratis. Stimmt's oder Stuss?
Stuss. Also kann ich mir nicht vorstellen, aber wenn, würde ich sehr hart feiern.
Wunderbar, dann gehen wir auf die Seite www.dubaitempo-kleine-schnecke.de und da wirst du nichts finden, weil es ist natürlich Stoss.
Das ist schon mal ein Punkt für dich. Gucken, wie du dich mit dieser Frage schlägst.
Aber die hätten jetzt 30 Jahre, ne? Nur mal ganz nebenbei. Also.
Was?
Die hätten jetzt 94, die hätten jetzt 30 Jahre Jubiläum gehabt, wenn es sie gegeben hätte.
Ja, genau. Große Jubiläumsveranstaltung.
Das müsste man mal pitchen, vielleicht so ein Influencer, der in Dubai unterwegs ist. Hier Tempo kleine Schnecke gespielt.
Habt ihr auch plötzlich das Gefühl, ganz schnell reich werden zu können?
Ich muss mal kurz wohin. Moment.
Chris, JD und ich sind ja ganz große Freunde von Hitster, weil wir ja Musik sehr mögen. Und vielleicht hast du mitgekriegt, dass es jetzt auch eine limitierte Ausgabe von Bayern 1 zu Hitster gibt, in dem dieser Sender so seine besten Songs einfach in dieses Hitster-Format gepresst hat. Fun Fact ist allerdings, dass dieses Spiel an alle Haushalte in Bayern verteilt wird, die GEZ-Gebühren bezahlen, quasi sozusagen als Schmankerl dafür, dass es nicht immer so wehtut, alle 3 Monate die Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abdrücken zu müssen.
Hättest du es ohne die Gebühren gesagt, hätte ich gesagt, das war ja eine coole Aktion, aber mit den Gebühren, glaube ich, ist ziemlich Stuss.
Na, schade, ich sollte weniger reden. Also ich stelle dir nochmal dieselbe die Frage, aber ich lasse mal was weg.
Okay.
Ja, ohne Gebühren, ja, dann ist auf jeden Fall richtig.
Ja, schon dein zweiter Punkt. JD.
Ja, Harald Schrapers meets The Bundestag. Der Vereinsspiel des Jahres, dem ist es gelungen, etwa 60 Abgeordnete PolitikerInnen durch alle Parteien zu einem Spieleabend zu motivieren. Stimmt's oder Stuss?
Ich würde es so hart feiern, wenn es wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so nah dran sind, dass sie das wirklich machen. Also leider Stuss.
Oh,
wirklich?
Ja.
Es stimmt tatsächlich. Mehr Hintergründe könnt ihr auf der Seite des Vereins Spiel des Jahres nachlesen. War also tatsächlich eine Einladung an Parlamentarinnen und Parlamentäre, ist das der Begriff? Also auf jeden Fall haben ganz viele, 60 Leute etwa aus dem erweiterten Rahmen des Bundestags teilgenommen. Es wurden auch kooperative Spiele gespielt. Gönnt euch diese 3 Minuten, um den Bericht auf der Internetseite Spiel des Jahres nachzulesen. Das war eine richtige Information.
War es vielleicht Emission? Das war ja cool gewesen.
Das war auf jeden Fall mal Sky Team.
Ja. Beides irgendwie Humor. Aber das ist ein anderes Thema. Chris, vielen lieben Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Wir haben noch ein kleines Geschenk für jeden Gast, der geht. Und damit leiten wir leider schon das Ende dieses wunderbaren Abends ein. Und wir möchten immer von Leuten wissen, die uns ihre Zeit schenken, was ist denn noch so der Spieletraum, den du dir selber erfüllen möchtest?
Den ersten Gedanken, den ich dazu hatte, wäre gewesen, ein Time-Stop-Button. Also, dass man im Prinzip, man geht in einen Raum rein, wo man draufhaut und dann darf man Brett spielen und die Zeit läuft danach weiter. Das würde aber wahrscheinlich schlecht benutzt werden. Deswegen habe ich mir gedacht, ich benutze lieber das, was Maren Hoffmann im Podcast gesagt hat, in der Magic Moments-Folge. Nämlich, sie hat gesagt, 50% das, was an einem Spiel Spaß macht, ist das, was am Tisch sitzt, nicht was auf dem Tisch liegt. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Brettspielgruppen, die alle Menschen sich aufgebaut haben und die alle Menschen sich organisiert haben, Bestand haben und jeder dann einfach dieses Hobby weiterfröhnen kann und am besten noch befüttert wird. Also dass noch mehr Spieler dazukommen und merken, was für ein tolles Hobby das ist.
Wow, ein richtig altruistischer Wunsch. Und wenn der wahr werden würde, was wäre das für eine angenehme Gesellschaft, in der wir leben?
Ja. Spielt mehr Spiele, Leute. Aber das müssen wir euch ja nicht erzählen da draußen an den Bandgeräten.
Genau.
Aber tragt diesen Gedanken weiter in die weite Welt hinaus.
So, und bevor jetzt bald zweiter Advent ist, machen wir noch den Wumms, oder?
Ja.
Chris, fang an.
3, 2,
1.
Wumms.